Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, portugiesisch Fernão de Magalhães und spanisch Fernando de Magallanes, war ein portugiesischer Seefahrer. Er wurde irgendwann vor 1485 wahrscheinlich in Vila Nova de Gaia im Königreich Portugal geboren. Er starb am 27. April 1521 auf der Insel Mactan, den heutigen Philippinen. Magellan leitete die erste historisch belegte Reise um die Erde. Die spanische Krone beauftragte ihn, einen westlichen Seeweg zu den Gewürzinseln zu finden. Am 20. September 1519 liefen 5 Schiffe unter seinem Kommando in San Lucar de Barrameda aus. Ende 1520 entdeckte seine Flotte die spätere Magellanstraße und passierte sie. Anschließend überquerte sie als erste europäische Expedition den Pazifischen Ozean. Auf den Philippinen fiel Magellan in einem Gefecht mit Kriegern der Visayas. Nach seinem Tod übernahm Juan Sebastian Elcano das Kommando. Das letzte verbliebene Schiff, die Victoria, erreichte über die Route um das Kap der Guten Hoffnung am 6. September 1522 erneut San Lucar. Mehr als 240 Männer hatten die Reise begonnen. 35 von ihnen umrundeten die Erde vollständig, 18 auf der Victoria und 17, die unterwegs in portugiesische Gefangenschaft geraten waren. Rund 55 weitere Teilnehmer kehrten bereits im Mai 1521 nach Spanien zurück, nachdem ihr Schiff San Antonio im November 1520 in der Magellanstraße desertiert war. Insgesamt gelangten so etwa 90 Expeditionsteilnehmer lebend nach Europa. Zu den Heimkehrern gehörte der Italiener Antonio Pigafetta. Er verfasste einen ausführlichen Bericht über die erste Weltumsegelung. Herkunft und Familie. Über Magellans frühe Jahre gibt es keine gesicherten schriftlichen Nachweise. Sicher ist nur, dass er aus einem weit verzweigten Adelsgeschlecht stammte. Diese Familie diente den Herzögen von Braganza als Vasallen. Seit mindestens dem 13. Jahrhundert lebte der Familienzweig in Nordportugal und besaß seinen Stammsitz in der Terra da Nóbrega. Lange hielt man die Kleinstadt Sabrosa in der Provinz Trás os Montes e Alto Douro für seinen Geburtsort. Neu entdeckte Urkunden weisen jedoch auf die Gemeinde Vila Nova de Gaia hin, die direkt bei der Hafenstadt Porto liegt. Seine Eltern hießen Rui de Magalhães und Alda de la Mesquita. Sie vermachten ihm ein Landgut mit Weinbergen, Kastanienhainen und Ackerflächen. Kurz vor seiner großen Fahrt, im März 1519, überschreibt er diesen Besitz seiner unverheirateten Schwester Isabel. Magellan hatte mindestens 2 weitere Geschwister. Vermutlich handelte es sich um jüngere Brüder mit den Namen Duarte und Diogo de Souza. Ende 1517 oder Anfang 1518 heiratete Magellan Beatriz Barbosa. Sie war eine Sevillanerin mit portugiesischen Wurzeln und Tochter seines Gönners Diogo Barbosa. Im Laufe des Jahres 1519 brachte Beatriz einen Sohn zur Welt, der den Namen Rodrigo erhielt. Als Magellan im September desselben Jahres zur Weltumsegelung aufbrach, war Beatriz erneut schwanger, verlor jedoch das Kind. Sie starb im März 1522, ohne das Schicksal ihres Mannes zu kennen. Rodrigo folgte seiner Mutter im Herbst 1522 ins Grab. Kriegsdienst in Indien und Afrika. Das älteste nachweisbare Schriftstück, das auf Ferdinand Magellan verweist, stammt aus 1505. Es handelt sich um eine Mannschaftsliste der portugiesischen Indienarmada unter dem Befehl des Vizekönigs Francisco de Almeida. In dieser Liste werden Fernão de Magalhães und sein Bruder Diogo de Souza aufgeführt. Beide erscheinen dort als Moradores da Casa del Rey. Das bedeutet, sie waren Diener König Manuels I. und erhielten dafür eine kleine monatliche Pension. Über Magellans Aufenthalt in Indien ab 1505 berichten vor allem Chronisten des 16. Jahrhunderts wie João de Barros, außerdem Briefe des Gouverneurs Afonso de Albuquerque und Unterlagen des Nationalarchivs Torre do Tombo. Magellan nahm an der gewaltsamen Eroberung von Mombasa im heutigen Kenia teil und wahrscheinlich auch an der Schlacht von Kannur im Jahr 1506. Ein Jahr später hielt er sich erneut an der ostafrikanischen Küste auf, unter anderem in Kilwa und auf der Isla de Mosambik. 1509 kämpfte er in der wichtigen Seeschlacht von Diu. Im selben Jahr gehörte er zum ersten portugiesischen Vorstoß nach Malakka, dem damaligen Zentrum des südostasiatischen Handels. Der Versuch scheiterte. Auf dieser Fahrt freundete sich Magellan mit Francisco Serrão an und rettete ihm zweimal das Leben. Serrão ließ sich später als erster Europäer auf den Molukken nieder und berichtete Magellan in Briefen von den dortigen Verhältnissen und vom Reichtum an Nelken. Im Winter von 1509 auf 1510 trat Magellan die Heimreise an. Vor der Westküste Indiens erlitt er jedoch bei den Bassas de Pedro Schiffbruch und musste nach Kannur zurückkehren. João de Barros schildert, dass Magellan anschließend unter Albuquerque erneut nach Malakka segelte und im Sommer 1511 an der Einnahme der Stadt beteiligt war. Danach verliert sich seine Spur in Indien. Daraus entstand die Vermutung, er habe vielleicht China besucht oder sich der Expedition von Antonio de Abreu nach Banda angeschlossen. Belege dafür gibt es nicht. Spätestens mit der Gewürzflotte von 1513 gelangte Magellan wieder nach Portugal. Ende August desselben Jahres nahm er unter Herzog Jaime de Braganza an einer Strafexpedition gegen die marokkanische Stadt Azemur teil. Dort verlor er sein Pferd und erlitt eine Knieverletzung, die zu einem leichten Hinken führte. In den folgenden 3 Jahren hielt er sich abwechselnd in Portugal und Marokko auf, übernahm militärische Aufgaben und stand weiterhin in königlichen Diensten. Zugleich investierte er vermutlich in den äußerst einträglichen Gewürzhandel. Magellan klagte erfolgreich gegen den Kaufmann Pedro Anes Abraldes, der ihm mehr als 200 Cruzados aus einem gemeinsamen Gewürzgeschäft schuldete. Idee und Hintergründe. Nach den erhaltenen Unterlagen wollte Magellan die Erde nicht umrunden. Er unterzeichnete am 22. März 1518 einen Vertrag mit König Karl I. von Kastilien. Darin war eine Erdumrundung sogar stillschweigend untersagt, denn sie hätte die Interessen von Karls Onkel und Schwager, König Manuel I. von Portugal, gefährdet. Magellans Antrieb entsprach dem von Christoph Kolumbus 27 Jahre zuvor. Er wollte nach Westen segeln, um auf diesem Weg den Osten zu erreichen. So sollte eine Alternative zur von Portugal kontrollierten östlichen Seeroute nach Indien entstehen. Das Hauptziel war eine kürzere Verbindung zu den Gewürzinseln, den Molukken. Ihre genaue Lage war nahezu unbekannt, weil Portugal sie streng geheim hielt. Der äußerst lukrative Gewürzhandel verlief an Land über indische, persische, arabische, osmanische und venezianische Zwischenhändler. Auf dem Seeweg besaß Portugal seit 1498 das Monopol. Ob die Molukken Spanien oder Portugal zustanden, war ungeklärt. Der Vertrag von Tordesillas aus 1494 teilte die Welt entlang eines Längengrades westlich der Kapverdischen Inseln. Alles östlich davon fiel an Portugal, alles westlich an Kastilien. In 1498 erreichte Vasco da Gama mit einer portugiesischen Flotte die Westküste Indiens und gründete bald darauf ein Handelsnetz im Indischen Ozean. 1511 eroberte Portugal die Handelsstadt Malakka auf der malaiischen Halbinsel und entsandte Antonio de Abreu zu den Molukken, den damals einzigen bekannten Anbaugebieten von Gewürznelken. Portugal rückte also immer weiter nach Osten vor. Kastilien sah seinen eigenen Westkurs nach Asien durch die gewaltige Landmasse blockiert, die später Amerika genannt wurde. Seit etwa 1505 suchten Bischof Juan Rodríguez de Fonseca, der erfahrene Seefahrer Vicente Yáñez Pinzón und der Kosmograph Amerigo Vespucci nach einem Weg südlich von Brasilien. Spanien wusste seit 1515 vom Pazifik, damals Südmeer genannt, nachdem Vasco Núñez de Balboa 2 Jahre zuvor die Landenge von Panama überquert hatte. Der portugiesische Steuermann Juan Díaz de Solís versuchte im kastilischen Auftrag, eine Durchfahrt zu diesem Meer zu finden, scheiterte jedoch und starb 1516 am Rio de la Plata. Zur selben Zeit schickte der aus Burgos stammende, in Lissabon tätige Kaufmann Cristóbal de Haro 2 Schiffe an die südamerikanische Küste. Sie sollten Brasilholz und versklavte Menschen erwerben und das Gebiet erforschen. Die Neve Zeitung aus Brasil Gland, eines der ältesten deutschsprachigen Nachrichtenblätter, meldete, Haros Seeleute hätten bei ungefähr 40 Grad südlicher Breite eine Meerenge entdeckt, die auf die Westseite des Kontinents und weiter nach Asien führe. Schon kurz darauf stellte Johannes Schöne aus Karlstadt am Main diese angebliche Passage auf einem Erdglobus dar, den er 1515 fertigte. Magellan erfuhr in Lissabon wahrscheinlich von Haros Expedition. Er und Cristóbal de Haro begegneten sich dort wohl 1515 oder 1516. Im Sommer 1516 erreichten Magellan Briefe seines Freundes Francisco Serrão, der sich auf den Molukken niedergelassen hatte. Serrão berichtete, die Inseln lägen weit östlich von Malakka. Magellan schloss daraus, sie befänden sich in der kastilischen Erdhälfte. Derselben Ansicht war der Kosmograph Ruy Faleiro, der zudem eine Methode zur Bestimmung des Längengrads entwickelt haben wollte. Magellan und Faleiro beschlossen, König Karl I. eine Expedition vorzuschlagen, die über die westliche Route zu den Molukken segeln und sie für Kastilien beanspruchen sollte. Cristóbal de Haro verließ wegen geschäftlicher Streitigkeiten Portugal und kehrte spätestens im Frühjahr 1517 nach Kastilien zurück. Der Vertrag mit dem spanischen König. Magellan kam am 20. Oktober 1517 nach Sevilla. Er wohnte im Haus des Portugiesen Diogo Barbosa, der später sein Schwiegervater wurde. Barbosa verwaltete für einen verbannten Adligen aus dem Hause Braganza die königlichen Paläste und Werften der Stadt. In denselben Gebäuden befand sich die Casa de la Contratación, also die kastilische Behörde für den Überseehandel. Magellan suchte dort den Leiter Juan de Aranda auf. Aranda versprach ihm und dem Astronomen Ruy Faleiro, eine Audienz bei König Karl I. zu verschaffen, der sich damals mit seinem Hof in Valladolid aufhielt. Als Gegenleistung verlangte Aranda eine Beteiligung an dem geplanten Unternehmen. Man schloss einen kurzen Vertrag. Danach reisten Aranda, Magellan und Faleiro nach Valladolid. Um den 20. Februar 1518 wurden sie vom Bischof Juan Rodríguez de Fonseca und vom Großkanzler Jean Le Sauvage empfangen. Nach Magellans Aussage erschien auch der junge König selbst. Im Vorzimmer traf Magellan den Dominikaner Bartolomé de las Casas, der ihn als klein und unscheinbar, aber mutig und zu großen Taten bereit beschrieb. Jean Le Sauvage forderte die beiden Portugiesen auf, ihre Pläne in einem schriftlichen Memorandum festzuhalten. Auf dieser Grundlage unterzeichnete König Karl I. am 22. März 1518 eine Kapitulation mit Magellan und Faleiro. Der Vertrag beauftragte sie, in der spanischen Welthälfte neue Inseln und Küsten zu finden und reiche Gewürzvorkommen zu erschließen. Portugiesische Gebiete sollten sie meiden. Als Lohn erhielten sie ein Fünftel des Rheingewinns. Außerdem sollte jeder von ihnen zum Gouverneur aller künftigen Entdeckungen ernannt werden, ein Zwanzigstel der dortigen Steuern erhalten und jährlich 1000 Dukaten zollfrei handeln dürfen. Diese Rechte gingen auf ihre in Kastilien geborenen und verheirateten Erben über. 10 Jahre lang besaßen sie das alleinige Recht auf die westliche Route durch eine vermutete Meerenge. Für die Reise stellte die Krone 5 Schiffe, mehr als 200 Seeleute, Ausrüstung, Geschütze und Proviant für 2 Jahre bereit. In zusätzlichen Urkunden ernannte der König beide Männer zu Kapitänen auf See und an Land und bewilligte jedem ein Jahresgehalt von 50.000 Maravedis. Die Flotte sollte am 25. August 1518 in See stechen. Ausrüstung der Armada. Magellans Armada konnte erst nach einer Verzögerung von fast 12 Monaten auslaufen. Magellan traf im Mai 1518 in Sevilla ein. Die Leiter der Casa de la Contratación verhielten sich unkooperativ. Sie verlangten genaue Anweisungen. Wegen einer Epidemie am Hofe kamen diese Anweisungen jedoch erst nach mehreren Monaten. Gegen Ende des Sommers 1518 durfte Juan de Aranda die Flotte zusammenstellen. Er reiste nach Cádiz, wählte dort 5 Handelsschiffe aus und ließ sie gegen Entschädigung beschlagnahmen. Ein notarielles Schreiben vom 23. September 1518 zeigt den Widerstand 2 baskischer Reeder gegen die Wegnahme ihres Schiffes Santa Maria. Magellan taufte dieses Schiff später Santa Maria de la Vitoria nach einem Paulanerkloster in Triana. Unter der Kurzform Victoria sollte es Weltruhm erlangen. Zur Armada gehörten außerdem die Trinidad, die San Antonio, die Concepción und die Santiago. Alle 5 Schiffe waren hochseetüchtige 3-mastige Naos. Magellan leitete die Generalüberholung persönlich. Die Arbeiten dauerten bis in das Frühjahr 1519. Die Schiffe wurden neu verkleidet, getakelt, besegelt und mit Geschützen ausgerüstet. Für die Reise beschaffte die Expedition große Mengen haltbarer Lebensmittel, Trinkwasser, Öl und Handelswaren wie Stoffe, Glasperlen und Messer. Im Frühjahr 1519 geriet das Unternehmen in Geldnot. Die teure Kaiserbewerbung von König Karl entzog dem Staat Mittel. Der Kaufmann Cristóbal de Haro sprang ein. Er übernahm rund 1/5 der Gesamtkosten, insgesamt mehrere Millionen Maravedis, und brachte so die Ausrüstung voran. Gleichzeitig wurden Leitungsposten neu vergeben. Juan de Cartagena wurde Oberaufseher der Armada und Kapitän der San Antonio. Antonio de Coca führte die Bücher. Luis de Mendoza wurde Schatzmeister und Kapitän der Victoria. Gaspar de Quesada erhielt das Kommando über die Concepción. Im Sommer 1519 fehlten noch Seeleute. Spanische Matrosen meldeten sich nur zögerlich. Magellan warb daher Landsleute aus Portugal an. Die Krone setzte eine Obergrenze für deren Zahl fest, doch Magellan setzte sich durch. Sein Gefährte Ruy Faleiro musste jedoch zurücktreten und blieb an Land. Beginn der Reise. Die Flotte, die zur Gewürzinselfahrt aufbrechen sollte, legte am 10. August 1519 bei Sevilla ab. Ferdinand Magellan war zu diesem Zeitpunkt noch an Land. Er verfasste am 24. August in Sevilla sein Testament. Währenddessen glitten die fünf Schiffe den Guadalquivir hinab. An der Flussmündung bei Sanlúcar de Barrameda mussten sie über mehr als 5 Wochen verweilen, weil ihr Tiefgang eine volle Beladung auf dem Fluss nicht zuließ. Proviant und Handelsware wurden daher mit kleineren Booten von Sevilla nachgeliefert. Erst am 20. September 1519 verließ die Armada Sanlúcar de Barrameda und nahm Kurs auf den Atlantik. Auf seinem Flaggschiff, der Trinidad, ließ Magellan nachts eine Fackel setzen, damit die übrigen Schiffe ihn nicht aus den Augen verloren. Die Mannschaft zählte zu Beginn 237 Männer. Es handelte sich überwiegend um Spanier, dazu kamen 37 Portugiesen, 26 Italiener, 10 Franzosen, 4 Flamen, jeweils 2 Griechen und 2 Deutsche, außerdem je ein Engländer und ein Norweger. Als Dolmetscher diente Magellans malaiischer Gefährte Enrique Melaka. Nach einem Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln wuchs die Gesamtstärke auf 242 Seeleute. Der portugiesische König Manuel I. wollte die Unternehmung der Spanier vereiteln. Er entsandte deshalb mehrere Kriegsschiffe nach Brasilien und an die Küste des südlichen Afrika, um der Armada den Weg abzuschneiden. Dieses Vorhaben blieb jedoch erfolglos. Meuterei vor der südamerikanischen Küste. Magellan segelte zuerst zu den Kanarischen Inseln. Am 26. September nahm er auf Teneriffa noch einmal Vorräte auf. Danach folgte er der afrikanischen Küste bis ungefähr 8 Grad Nord. Vor Sierra Leone geriet die Armada in eine lang anhaltende Flaute. Die spanischen Kapitäne verlangten eine Erklärung. Magellan wertete das als Affront. Er ließ Juan de Cartagena, Oberaufseher der Armada und Kapitän der San Antonio, festsetzen. Cartagena hatte sich selbst als ebenbürtig zum Generalkapitän gesehen. Magellan ernannte den Buchhalter Antonio de Coca zum neuen Kapitän der San Antonio. Die Flotte überquerte schließlich den Atlantik. Am 6. Dezember erschien die südamerikanische Küste am Horizont. Am 13. Dezember gingen die Schiffe in der Guanabara-Bucht vor Anker. Magellan nannte die Bucht Bahia de Santa Lucia zu Ehren der heiligen Lucia. Portugiesische Seeleute hatten denselben Ort bereits am 1. Januar 1502 besucht, hielten ihn für einen Fluss und gaben ihm den Namen des heiligen Januarius. Daraus entstand später Rio de Janeiro. Die einheimischen Tupis empfingen die Europäer freundlich. Nach der Darstellung Antonio Pigafettas hielten sie die Neuankömmlinge für Götter, weil mit ihnen der erste Regen seit langer Zeit einsetzte. Handel kam rasch zustande. Die Flotte blieb 2 Wochen in der Bucht. Am 27. Dezember brach sie wieder auf und steuerte den Rio de la Plata an, damals Rio de Solis genannt. Am 10. Januar 1520 erreichte sie die Mündung. Eine ersehnte Meerenge fand sich nicht. Die gründliche Erkundung des ausgedehnten Ästuars dauerte etwa einen Monat. Danach segelten die Schiffe weiter die Küste nach Süden hinab und untersuchten jede Bucht sowie jede Flussmündung. Am 30. März erreichte die Flotte südlich des 49. Breitengrades eine Bucht, die bald Puerto San Julian hieß. Die Saison war weit fortgeschritten, Daher beschloss Magellan zu überwintern. Die Vorräte wurden knapp, die Rationen gekürzt. Schon am 1. April kam es wegen Hunger, Krankheit und Erschöpfung zur Meuterei. Gaspar de Quesada, Juan de Cartagena und Luis de Mendoza führten den Aufstand an und übernahmen die San Antonio. Magellan eroberte im Gefecht die Victoria zurück. Dabei fiel Luis de Mendoza. Danach standen drei Schiffe auf seiner Seite. Die Meuterei brach zusammen. Gaspar de Quesada wurde hingerichtet. Juan de Cartagena und der Priester Sanchez de la Reina wurden später in San Julián ausgesetzt. Von beiden hörte man nie wieder. Kurz darauf sandte Magellan die Santiago zur Erkundung der südlichen Küste. Am 22. Mai erlitt das Schiff in der Mündung des Rio Santa Cruz Schiffbruch. Zwei Matrosen gingen zu Fuß nach Puerto San Julián zurück und meldeten das Unglück. Der Rest der Besatzung kehrte Wochen später zurück. Während des Aufenthalts in Puerto San Julián trafen die Europäer zum ersten Mal auf die später sogenannten Patagonier. Der Name geht vermutlich auf den 1512 erschienenen Ritterroman Prima León zurück, in dem eine Figur namens Patagon vorkommt. Entdeckung der Magellanstraße. Am 24. August 1520 verließen die vier noch verbliebenen Schiffe nach einem 5 Monate langen Winteraufenthalt Puerto San Julián. Sie suchten erneut jede Bucht und jede Flussmündung gründlich nach dem ersehnten Durchgang ab. Am 21. Oktober 1520 erreichte Magellan ein Kap, das er Cabo Virgenes, Kap der Jungfrauen, nannte. Es bildet die Ostgrenze der später nach ihm benannten Seestraße. Die Concepción und die San Antonio fuhren südlich des Kaps auf Erkundung und fanden den Eingang zu der seit langem gesuchten Passage. Vor der Durchfahrt fragte Magellan die Kapitäne der anderen Schiffe, ob sie die Reise fortsetzen oder umkehren wollten. Nur Esteban Gomez, Steuermann der San Antonio, sprach sich für eine Rückkehr aus. Da sich die Passage mehrfach verzweigte, schickte Magellan ein Boot und zwei Schiffe voraus. Die Mannschaft des Bootes meldete, dass die Meerenge einen Ausgang nach Nordwesten habe. Damit war das Südmeer erreicht. Von den beiden ausgesandten Schiffen kam jedoch nur die Concepción unter Serrano zurück. Auf der San Antonio war es erneut zu einer Meuterei gekommen. Unter Führung von Gomez hatte die Besatzung den neuen Kapitän Alvaro de la Mesquita gefangen gesetzt. Das größte Schiff mit den reichsten Vorräten desertierte und segelte nach Spanien. Es blieben nur noch 3 Schiffe. Sie wagten die mühsame Fahrt durch die heute Magellanstraße genannte Meerenge und erreichten am 28. November den Pazifischen Ozean. Magellan gab ihm den Namen Pazifik oder Stiller Ozean, weil die vorher tobenden Stürme nachließen. Da die Besatzung während der Durchfahrt Allerheiligen feierte, nannte Magellan die Meerenge Estreito de Todos los Santos, der Pazifik und Ostasien. Für die Überquerung des Pazifiks benötigte die Armada 3 Monate und 20 Tage. Während dieser langen Fahrt sichteten die Seeleute nur 2 winzige, unbewohnte Inseln. Viele Männer erkrankten an Skorbut. Auf den Schiffen fehlte frische Nahrung. Es blieb nur Zwieback, der von Würmern befallen und mit Rattenkot verunreinigt war. In ihrer Not aßen die Seeleute in Salzwasser gedünstetes und anschließend geröstetes Leder. Manchmal kochten sie auch Suppe aus Sägespänen. Ratten galten als besondere Delikatesse. Für ein Tier zahlten sie einen halben Dukaten. Mindestens 19 Männer starben. Am 6. März 1521 erreichten die Schiffe die Marianen. Die Flotte ging vermutlich vor Guam vor Anker. Einige Inselbewohner versuchten, ein Beiboot an sich zu bringen. Fernand de Magalhães ließ daraufhin mehrere von ihnen töten und ihre Häuser niederbrennen. Er gab der Inselgruppe den Namen Islas de los Ladrones, was Inseln der Diebe bedeutet. Magellans Tod. Nachdem die Schiffe frische Vorräte aufgenommen hatten, setzte die Flotte ihren Kurs zu den Philippinen fort. Am 16. März 1521 ging sie vor der Insel Homonhon vor Anker. Zu diesem Zeitpunkt lebten noch rund 150 Seeleute. Magellan nutzte seinen Diener Enrique als Dolmetscher. So kam es zu einem Austausch von Geschenken mit Raja Colombo, dem Fürsten von Limasava. Colombo begleitete die Spanier nach Cebu. Dort überzeugten sie Raja Humabon und viele seiner Untertanen, sich taufen zu lassen und die Oberherrschaft des spanischen Königs anzuerkennen. Auf der Nachbarinsel Mactan herrschte Datu Lapu-Lapu. Er wies sowohl die spanische Kontrolle als auch die christliche Mission zurück. Magellan entschied deshalb, sein Dorf gewaltsam zu unterwerfen. Der Angriff erfolgte am 27. April 1521 und endete in einer schweren Niederlage. Die Einheimischen drängten die Spanier schon am Strand zurück, obwohl diese Feuerwaffen einsetzten. Mehrere Männer fielen, darunter auch Magellan. Der Chronist Antonio Pigafetta berichtet, dass der Kommandant bis zuletzt kniehoch im Wasser kämpfte, um den Rückzug seiner Leute zu decken. Ein vergifteter Pfeil traf seinen Oberschenkel. Kurz darauf stießen zwei Lanzen zu, eine ins Gesicht und eine unter den rechten Arm. Wenig später sagte Raja Humabon sich vom Christentum los. Er lockte die Europäer zu einem Fest und ließ sie dort angreifen. 35 Männer wurden getötet. Die wenigen Überlebenden versenkten das Schiff Concepción und verteilten sich auf die Trinidad und die Victoria. Der Steuermann João López Carvalho wurde zum neuen Oberbefehlshaber und Kapitän der Trinidad gewählt. Gonzalo Gómez de Espinosa, bisher Gerichtsoffizier der Armada, übernahm vorläufig das Kommando über die Victoria. Weiterer Verlauf der Expedition. Mit den beiden verbliebenen Schiffen segelten die Überlebenden nach Borneo und verbrachten dort 35 Tage in Brunei. Nach einer überstürzten Flucht setzten sie João López Carvalho als Generalkapitän ab. Gómez de Espinosa übernahm das Kommando über die Trinidad. Zum Kapitän der Victoria wählte die Mannschaft den früheren Meister der Concepción, Juan Sebastián Elcano. Am 6. November erreichten die Seefahrer Tidore auf den Molukken. Dort handelten sie mit dem Sultan und erwarben die lange ersehnten Gewürze. Am 21. Dezember verließ die Victoria den Hafen mit 47 Europäern und 13 Ostindern. Die Trinidad blieb zurück, da ihr Rumpf repariert werden musste. Die Trinidad stach am 6. April 1522 mit etwa 55 Mann Richtung Südamerika in See. Gegenwinde, Stürme und Hunger zwangen Gómez de Espinosa zur Umkehr. Mit letzter Kraft erreichten sie Halmahera und gerieten dort in portugiesische Gefangenschaft. Etwa 25 Seeleute überlebten. Lediglich 5 von ihnen gelangten Jahre später über Portugiesisch-Indien nach Europa. Unterdessen begann die Victoria am 11. Februar 1522 von Timor aus die Durchquerung des Indischen Ozeans. Schlechtes Wetter verzögerte die Fahrt, sodass das Schiff 12 Wochen bis zum Kap der Guten Hoffnung benötigte und es am 19. Mai umrundete. Am 9. Juli erreichte es die Kapverdischen Inseln. Nach 21 Wochen auf See fehlte der Vormast und 21 Besatzungsmitglieder waren gestorben. beim Versuch, auf den Inseln Proviant und Sklaven zum Bedienen der Pumpen zu kaufen, nahmen Portugiesen 13 Seeleute gefangen. Elcano floh mit dem restlichen Team. Am 6. September 1522 lief die Victoria in Sanlúcar ein. Von ursprünglich 242 Expeditionsteilnehmern betraten nur 18 Männer sowie 3 Ostinder das Festland. Die erste Weltumsegelung war vollendet und hatte 2 Jahre, 11 Monate und 2 Wochen gedauert. Kurz darauf ließen die Portugiesen die 13 Gefangenen der Victoria, darunter einen Ostinder, nach Spanien ausreisen. Die Victoria brachte von den Molukken 520 Quintale, also rund 26 Tonnen, Gewürze heim. Der Verkauf erzielte etwa 8.680.500 Maravedis. Zwar deckte diese Summe die ursprünglichen Kosten, doch reichte sie nicht für Heuer- und Gewinnanteile. Selbst die Versteigerung der Victoria konnte das Defizit nicht ausgleichen. Juan Sebastian Elcano legte Kaiser Karl V. Bericht ab. Er erhielt den Rang eines Kapitäns und wurde in den Ritterstand erhoben. Elcano und Cristóbal de Haro bekamen jeweils eine jährliche Pension von 500 Dukaten. Bedeutung und Nachleben. Seit dem 19. Jahrhundert verbinden viele Menschen den Namen Magellan vor allem mit der ersten gut belegten Weltumsegelung. Magellan hat die Erde jedoch nie umrundet. Eine solche Reise stand auch nicht auf seinem Plan. Sein Begleiter und Bewunderer Antonio Pigafetta behauptete zwar das Gegenteil. Pigafetta schrieb aus klarer Verteidigungsabsicht, um den Ruf seines verstorbenen Kapitäns zu schützen. Die Akten aus der Vorbereitungszeit der Expedition nennen keine vollständige Erdumrundung als Ziel. Die Umsegelung entstand erst in einer Notsituation. Juan Sebastian Elcano kommandierte das letzte verbliebene Schiff Victoria. Er wollte die wertvolle Gewürzfracht sicher nach Spanien bringen und entschied sich daher für den Westkurs um die Erde. Diese Wahl brachte ihm und seiner Mannschaft den Erfolg. Zunächst ernteten Elcano und seine Leute den Ruhm als erste Weltumsegler. Gebildete Zeitgenossen wussten bereits, dass die Erde kugelförmig ist. Darum galt die Fahrt der Victoria weniger als Beweis für die Kugelgestalt. Man sah darin eher einen Triumph der eigenen Epoche über die Antike. Die alten Griechen hatten die Argonauten gefeiert. Doch neben der Weltumsegelung wirkte die Reise der Argo bescheiden. Vor dem 19. Jahrhundert erhielt Magellan nur wenig Anerkennung. Die spanischen Auftraggeber lobten ihn kaum. Und in Portugal hielten ihn viele für einen Verräter. Seine seemännischen und militärischen Leistungen erkannte man dennoch an, besonders die Entdeckung der Meerenge zwischen Südamerika und Feuerland. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts trug sie den Namen Magellanstraße. Spätere Unternehmungen, vor allem die Expedition des García Jofre de Loaiza aus 1525, zeigten den geringen praktischen Wert des neuen Seewegs in den Pazifik. Die Passage durch die Magellanstraße blieb riskant, und der riesige Pazifik erschwerte dauerhafte Handels- und Machtbeziehungen, solange man ihn nur von Ost nach West querte. Erst 1565 gelang die Rückfahrt von den Visayas nach Mexiko. Alonso de Arellano und wenig später Andrés de Urdaneta segelten weit in den Nordpazifik und nutzten dort Westwinde. Nun konnten die Spanier die später sogenannten Philippinen kolonisieren, gesteuert von ihrer Kolonie Neuspanien. Magellan hatte die Inselgruppe zwar für Europa entdeckt, doch Miguel López de Legazpi beanspruchte den Ruhm ihrer Eroberung. Magellans Stern stieg erst, als der Mailänder Gelehrte Carlo Amoretti in der Bibliotheca Ambrosiana eine bislang unbekannte Fassung von Pigafettas Bericht entdeckte und sie um 1800 veröffentlichte. Alexander von Humboldt nannte Magellan daraufhin einen Helden der wissenschaftlichen Welterkundung. Historiker aus Spanien, Chile, England und Portugal holten Berichte und Dokumente aus den Archiven und erzählten seine Geschichte neu. So entstand das Bild des genialen, mitunter sogar größten Seefahrers aller Zeiten. Im deutschsprachigen Raum festigte Stefan Zweig dieses Ideal in seinem Roman Magellan, der Mann und seine Tat. Genauere historische Prüfungen relativieren den Mythos. Magellan war kein Berufskapitän, sondern ein militärischer und kaufmännischer Unternehmer. Sein nautisches und geografisches Wissen entsprach dem Stand seiner Zeit, war jedoch nicht einzigartig.